Werbung. Leute, der Frühling ist da und ich habe richtig Lust auf satte Farben, die gute Laune machen. Und da kommt's wie gerufen, dass IKEA der Möbelserie Smostad ein buntes Update gegeben hat. Denn ab sofort gibt es viele neue Farben für die Fronten und Griffe der Smostad-Möbel. Smostad, vielleicht erinnert ihr euch, ich habe es schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt, das ist die beliebte Möbelserie, die mit dem Kind mitwächst. Also von der Komplettlösung fürs Babyzimmer mit Wickeltisch kann man das dann später umfunktionieren, den Wickeltisch zum Schreibtisch und so weiter. Also Smostad ist wirklich vom Babyalter bis zum Teenageralter hin geeignet. Und wenn man mal wieder frischen Wind im Kinderzimmer haben will, kann man dann zum Beispiel einfach die Farbe der Griffe von weiß zu orange oder gelb oder rosa oder grün ändern. Und zack, schon sieht das alles wieder ganz neu und fresh aus. Und man muss jetzt nicht groß irgendwie neue Möbel kaufen. IKEA hat stark darauf geachtet, dass die neuen Farben mit den anderen Möbeln gut harmonieren und sie sich gut miteinander kombinieren lassen. Und es ist wirklich für jedes Kindesalter die passende Farbe dabei. Und es gibt auch noch ein paar coole neue Accessoires für die Smostad-Serie, wie zum Beispiel die Box Jettebjörn für mehr Stauraum, Organizer für Schubladen oder die cleveren Haken Let Head. Ich stehe ja total auf bunte Kinderzimmer. Und wenn es euch genauso geht, schaut mal rein bei IKEA, egal ob online oder im Store. Ich habe euch den Link zur Smostad-Serie auch wie immer in die Shownotes gepackt.
Werbung Ende.
Mama, Schlindia. Mama, yes. Aber fufu.
Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama-Podcast.
Mama, ich habe dich lieb.
Wie schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, dem Mama-Podcast. Neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Ich freue mich so sehr über diese Folge heute. Ich habe mit Nicola Schmidt, sie ist eine meiner absoluten Lieblingsexpertinnen, zum Thema Erziehung, Entwicklung von Kindern und Babys gesprochen über das Thema Grundschule. Wie funktioniert Grundschule erfolgreich, beziehungsweise um es in Nicolas Worten auszudrücken, wie funktioniert Grundschule artgerecht? Was können wir Eltern tun, um unser Kind liebevoll und artgerecht durch die Schulzeit und auch eben die Vorschulzeit und die Einschulung zu begleiten? Also das, was bei uns, also bei uns steht ja jetzt im September der Schulstart an für unseren Sohn, aber schon jetzt ist das Thema Schule einfach sehr präsent, weil er ist jetzt ein Vorschulkind und auch schon jetzt kann man da so ein paar wichtige Weichen stellen. Da habe ich mit Nicola drüber gequatscht. Was sollten wir nicht tun? Was sollten wir stattdessen tun, damit Schule für alle Beteiligten schön wird? Mir hat das Gespräch mit Nicola nochmal so die Augen geöffnet, auf was es wirklich ankommt. Und ich fühle mich jetzt viel sicherer in der Vorbereitung auf den Schulstart mit unserem Sohn. Und ich hoffe, euch hilft das Interview genauso sehr wie mir. Und ihr habt ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Nicola, herzlich willkommen zurück im Hi Baby Podcast. Du warst ja schon mal da zum Interview. Es ist schon ein bisschen her. Ich glaube, es waren tatsächlich 4 Jahre. Schön, dass du heute wieder hier bist.
Danke, dass ich da sein kann, Isa. Ich freue mich sehr.
Du hast ein neues Buch geschrieben. Das ist Band 5 deiner Artgerecht Buchreihe. Und das Thema hat mich total gecatcht. Das ist gerade das Thema meines Jahres. Der Titel vom Buch ist Artgerecht, das andere Schulkindbuch. Das Buch erscheint am 24. April 2024, also jetzt ganz bald. Und man kann es ja auch bereits vorbestellen.
Genau, und sogar als E-Book herunterladen, habe ich jetzt gelernt.
Ah, super. Aber das kann man auch erst ab dem 24. April, oder?
Nee, jetzt schon. Das E-Book ist jetzt schon da. Die ersten Leute lesen schon. Das ist voll crazy. Ich habe das Buch gar nicht in der Hand und es gibt schon Feedback. Das ist voll schön.
Ach, krass. Okay. Dann haben vielleicht einige Hörerinnen jetzt mir auch schon was voraus, weil ich habe bisher auch nur die Leseprobe in den Händen gehabt. Aber ganz egal, ich habe trotzdem eine Menge Fragen an dich. Und das Erste, was mich zu dem Thema interessiert, ist, wie kamst du überhaupt auf die Idee, jetzt ein Buch über Schulkinder zu schreiben?
Also ehrlich gesagt kam der Verlag schon vor 2 Jahren auf die Idee. Und ich habe damals gesagt, was soll ich schreiben? Nehmt sie aus der Schule, lasst sie im Wald spielen, der Rest Raum für Notizen. Da waren die nicht so begeistert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss erstmal meine Kinder so ein bisschen durch die Schule begleitet haben und für uns einen guten Weg gefunden haben, bevor ich irgendjemanden erzählen kann, wie das funktionieren kann. Und wir sind dann natürlich Stück für Stück in der Recherche auch drauf gekommen, Schulkind sein ist ja so viel mehr als Schule. Das ist ja Sexualität, Persönlichkeit, Geld, Freunde, Hobbys, Erwachen vom politischen Bewusstsein, Selbstständigkeit und, und. Und jetzt sind meine aus der Grundschule raus, beide. Und jetzt würde ich sagen, okay, so langsam kenne ich mich ausreichend aus, dass ich was darüber schreiben kann. Und ich habe da natürlich mit ganz tollen Experten gesprochen und habe im Laufe der Jahre viele Leute kennengelernt, die da wirklich spannende Sachen machen.
Ja, ich glaube, da können wir gleich noch tiefer einsteigen, auch in die Experten, die vielleicht im Buch vorkommen. Mich hat jetzt auch so, als ich reingelesen habe ins Buch, kam mir auch immer so die Frage, wie war denn Nikolas Schulzeit, beziehungsweise vor allem die Grundschulzeit, um die es jetzt im Buch geht? Wenn du da so dran zurückdenkst.
Ja, das ist tatsächlich auch der Anfang meines Buches. Überlegt euch mal, was habt ihr selber mit Schule im Kopf? Was assoziiert ihr mit Schule? Weil das ist etwas, was wir, egal ob gut oder schlecht, auf unsere Kinder aufprojizieren. Also fragt euch, welche Bilder und Gedanken und Gefühle verbindet ihr mit Schule? Und bei mir ist es tatsächlich so, ich fand Schule so cool. Schule war für mich das Allergrößte. Es gab klare Regeln und ich habe Lernen geliebt und es gab diese vielen Zahlen und die Buchstaben und ich war so ein Kind, das muss man aber dazu sagen, dass dann irgendwie die Hälfte der Zeit hinten in der Kuschelecke sitzen und selber lesen durfte, weil ich immer den Stoff von der Woche schon am Montag drin hatte und den Rest der Woche durfte ich hinten spielen. Also für mich war Schule auch eine ganz andere Erfahrung als für viele andere Menschen. Nichtsdestotrotz habe ich gelernt, tatsächlich auch von einer Kollegenautorin, dass auch das sich auf die Kinder übertragen kann mit dieser Erwartung, na, mir hat es voll Spaß gemacht, jetzt muss es dir auch Spaß machen. Und es ist genauso negativ, wie wenn ich sage, oh Gott, für mich war es schrecklich, für dich wird es bestimmt auch schrecklich. Mhm. Und sich allein das klarzumachen, war Gold wert.
Wie war denn der Vergleich zwischen den Erinnerungen an deine Grundschulzeit und jetzt das Miterleben von deinen Kindern? Ich glaube, du hast 2 Kinder, oder?
Mhm, ich habe 2, ja.
Das mitzuerleben als Mama und da jetzt nochmal diese andere Generation in der Grundschule zu erleben. Was ist da so dir im Gedächtnis geblieben, wo du vielleicht gedacht hast, oh, das ist ja komplett anders wie bei mir früher? Gerade auch positiv wie negativ.
Also ich hatte ja 2 Grundschulerlebnisse. Einmal bei meinem Sohn, der war hier auf einer öffentlichen Grundschule und bei meiner Tochter, die habe ich dann auf eine Privatschule gepackt, wo ich dann meinen Sohn auch hingebracht habe. Und mein Erleben mit der öffentlichen Grundschule war jetzt von Lernen her nicht so unterschiedlich, obwohl ich das Lernen von Rechtschreibung nicht kannte, wie die das da gemacht haben, sage ich jetzt mal so ganz neutral. Und mein Sohn hat dort auch nicht gescheit schreiben gelernt, so wie die das gemacht haben. Das kann ich ganz unneutral sagen, das ist einfach Fakt. Also der ist aus der 4. Klasse raus und er konnte aber nicht gescheit schreiben. Da war ich ein bisschen irritiert. Und was ich als sehr positiv empfunden habe, war, dass auf diesen beiden Schulen die Elternarbeit viel stärker war. Also wir Eltern haben viel mehr mitgemacht. Wir waren viel mehr an der Schule, als ich das aus meiner Schulerinnerung hatte. Bei uns war es halt, es gab die Schule und es gab zu Hause, aber da gab es keine Verbindung. Das war bei uns ganz anders. Gleichzeitig habe ich mich wahnsinnig geärgert, immer wieder, und zwar an beiden Schulen, weil das, was ich als artgerecht Autorin im Kopf hatte von modernes Lernen und was Kinder brauchen, um zu lernen und wie man Kinder integriert, denen das vielleicht nicht so leicht fällt, oder wie man überhaupt auf die Bewegungsbedürfnisse von Grundschulkindern eingeht und wie man denen Konfliktlösung beibringt, das lag halt total im Argen und ich war echt geschockt, dass es seit meiner Schulzeit, die ja jetzt einfach mal eine Generation her war, sich nicht verbessert hatte. Im Gegenteil. Also die haben teilweise Sachen gemacht, wo ich dachte, ey, Moment mal, das konnten die an meiner Grundschule schon besser. Was ist das denn?
Wie hast du es denn geschafft, da diplomatisch damit umzugehen? Oder hast du es denn geschafft, diplomatisch damit umzugehen? Denn ich stelle mir das schwer vor. Ich habe jetzt auch diese Erfahrung gemacht. Ne? Man denkt so, wow, hey, das Jahr 2024, mein Kind kommt in die Grundschule, es hat sich bestimmt ganz, ganz viel geändert. Und dann hat man so einen Einschulungsabend, dann geht man ins Klassenzimmer rein, man denkt sich so, oh Gott, plötzlich gruselt es einen so leicht. Ne? Man hat so, ich hatte so ein leichtes Gruseln und dachte mir, oh mein Gott, ne, das ist ja irgendwie, dann läuft da so eine Lehrerin rum und ich dachte mir, die hätte auch damals bei mir in der Grundschule rumlaufen können, ne? So wie sie so ihre Meinungen vertreten hat und wie der Standpunkt war. Und plötzlich dachte ich mir, oh Gott, wie komme ich denn jetzt als Mama da gut durch, wenn ich jetzt schon so viele Zweifel daran habe, dass mein Kind ein, ja, wie du es halt auch, finde ich, so schön ausdrückst mit dem Wort artgerecht, dass mein Kind artgerecht in der Schule das lernt, was er eigentlich lernen sollte.
Ich bin zwei Wege gegangen, die ich auch jetzt im Buch beschreibe. Der Weg Nummer eins ist, ich bin immer wieder in den Kontakt gegangen und habe tatsächlich immer wieder mit den Menschen gesprochen und habe versucht, auf Augenhöhe, genau wie mit meinen Kindern, und respektvoll zu sagen, hey, mein Kind friert nicht bei 15 Grad. Sie müssen dem keine Jacke anziehen, wenn er das nicht will. Klammer auf. Und ich möchte auch nicht, dass Sie ihn zwingen, eine Jacke zu tragen, wenn er es nicht möchte. Klammer zu. Also so habe ich sehr viel Gespräche geführt, tatsächlich auch immer wieder. Gleichzeitig habe ich mich sehr viel engagiert in der Schule, was natürlich als alleinerziehende, berufstätige Mutter eigentlich ein Albtraum ist, aber das war das, was am Ende geholfen hat. Also ich war im Elternbeirat, ich war im Förderverein, ich war im Elternvertreter, ich habe Waffeln gebacken, bei den Festen geholfen, mich mit den Lehrern getroffen, bin auch immer mal länger da geblieben und habe auch mal eine Initiative betreut, wo wir uns dann mit der Schulleitung getroffen haben und so weiter und so fort. Also ich habe versucht, viel präsent zu sein und festgestellt, dass da ganz viele wunderbare Menschen arbeiten, die einfach auch ihre Zwänge und Nöte haben, nämlich Personalmangel, Materialmangel, nicht ausreichende Zeit, zu große Klassen etc. pp., strikte Lehrpläne und so weiter. Und das waren so meine Strategien, die ganz gut geklappt haben. Dennoch haben meine Kinder insgesamt bis jetzt 4 Schulen besucht und wir sind jetzt auf der 4., also jetzt 2 Kinder, 4 Schulen, ne? Mein Sohn war auf 1, 2. Mhm. 3 Schulen, also sie sind jetzt inklusive Oberschule und meine Tochter war auf 2 Schulen, bis wir eine Schule gefunden hatten, wo ich das Gefühl hatte, so jetzt sind sie da, wo sie persönlich gut hinpassen.
Oh, das kann ich so nachvollziehen.
Ich möchte auch echt allen Eltern diese Angst nehmen, wenn die Kinder mit der Schule nicht klarkommen. Ich hatte wahnsinnige Angst, meine Kinder aus dieser Schule rauszunehmen und zu sagen, so jetzt probieren wir was anderes. Ich dachte, oh Gott, Schulwechsel, Riesenkatastrophe. Das ist aber nur in meinem Kopf gewesen. Für die Kinder war es überhaupt keine Katastrophe. Also der erste Schulwechsel war schon eine massive Verbesserung, wo mein Sohn gesagt hat, boah, das hat ihn total gerettet. Erstens hat er gescheit schreien gelernt und zweitens waren da ganz andere Menschen, mit denen er viel besser klarkam. Und dann sind sie beide in der Oberschule naja nochmal auf eine andere Schule gegangen, wo sie jetzt beide sagen, so das ist der beste Ort ever. Und es war gar nicht schlimm, dass sie jetzt nicht von der ersten bis zur 13. Klasse in der gleichen freien Ökoschule gewesen sind, wo ich sie vielleicht in meinem Elterntraumkopf gerne gehabt hätte. Also es ist auch viel weniger dramatisch, als man denkt. Oder für meine Kinder war es viel weniger dramatisch, als ich dachte, um es mal so zu sagen.
Das ist sehr schön zu hören, weil das ist ja auch das, was uns jetzt im Kindergarten gesagt wird. Überlegen Sie sich ganz gut, welche Schule Sie für Ihr Kind wählen, weil ein Schulwechsel, also das ist für ein Kind wirklich dramatisch.
Also das für ein Kind kann ich überhaupt das nicht komplett bestätigen.
Ausgerissen, ne, so.
Kann ich gar nicht bestätigen, wirklich gar nicht.
In deinem Buch, da hast du relativ am Anfang ein Zitat von Rick Hansen. Und ich lese es mal vor, weil ich fand das so schön. Unsere grundlegende Natur ist rein, bewusst, fröhlich, friedlich, strahlend, liebend und weise. Mag sie auch gegenwärtig unter Stress und Sorge, Wut und unerfüllten Sehnsüchten verborgen liegen, so existiert sie doch weiterhin. Und dann habe ich mich natürlich gleich gefragt, inwiefern findest du, kann ein Kind diese Natur, also dieses fröhliche, friedliche, weise, bewusste und so weiter, in unserem Schulsystem ausleben?
Es gibt ja schon wirklich auch tolle Lehrer, die sich Mühe geben mit dem Morgenkreis und mit Konfliktlösung und mit Spielen, den Kindern da sehr weit entgegenzukommen. Und gleichzeitig lernen unsere Kinder, und ich finde, da ist dieser weise Teil so wichtig, den Rick Hansen anspricht. Auch in schwierigen Schulen solche Dinge wie Resilienz, nämlich Konfliktlösungen. Wie gehe ich mit schwierigen Mitschülern um? Wie gehe ich mit Lernproblemen um? Wer kann mir helfen? Und wie kann man sich auch erholen? Also wenn zum Beispiel ein Kind eine Lese-Rechtschreibschwäche hat, einfach zu erfahren, aha, meine Eltern sprechen mit den Lehrern und die Eltern, Lehrer sprechen mit mir und ich kriege jemanden, der mir hilft. Und dieses Gefühl zu haben, da wird drauf geguckt, da engagieren sich Erwachsene, ist ja auch ein Stück Resilienz. Ah, so löst man so ein Problem. Man hält zusammen und findet eine Lösung. Und da können Kinder ja auch wirklich diese Weisheit, diese Lebensweisheit tatsächlich lernen. Und an anderen Stellen, ich habe gestern mit einer Grundschullehrerin gesprochen, was die mir erzählt hat von ihren Klassen. Die sagt, die Kinder werden mit 5 eingeschult, weil sie irgendwie nicht zurückgestellt werden. Und sie sagt, es ist am 3. Tag klar, dass sie die 1. Klasse wiederholen müssen. Und das ist total frustrierend. Die werden ein Jahr lang dazu gezwungen, stillzusitzen, was sie nicht können. Und es ist völlig klar, dass sie den ganzen Kram nochmal machen müssen. Da denke ich mir dann, Leute, da funktioniert irgendwas nicht. Und das ist weder für die Lehrer schön, noch für die Kinder.
Es ist halt auch so ein Riesenüberraschungspaket. Höre ich jetzt auch immer mehr. Ne? So, es liegt ganz viel an der individuellen Klassenlehrerin, wer da einfach kommt. Und ich habe jetzt auch schon ganz oft gehört, es ist auch relativ egal, welche Schulform, weil man kann ja in der einen Schulform eine super engagierte Lehrerin haben oder in der anderen Schulform oder man kann in egal welcher Schulform auch einfach mal Pech haben und an jemanden geraten, mit dem man selbst so gar nicht kann, ne?
Aber ganz ehrlich, das steht in jedem meiner Artgerechtbücher. Sucht euch die Menschen aus. Ob das jetzt Fröbel ist oder Waldorf oder Gesamtschule oder es spielt keine Rolle. Wir müssen die Menschen finden. Welcher Mensch wird mein Kind betreuen? Und wie kann ich die Beziehung, die Bindung zu diesem Menschen optimieren? Das ist eigentlich unsere Frage. Und das sagen dir tatsächlich auch Grundschulexperten, dass sie sagen, du kannst überall auf Menschen treffen, mit denen es passt und mit denen es nicht passt. Deswegen guckt euch die Leute an und versucht zu diesen Leuten einen Draht zu entwickeln, weil mit denen müsst ihr die nächsten Jahre arbeiten.
Ja, weil es ist ja auch so, dass du zu Beginn, wenn du dir die Schulen anschaust, heißt ja nicht, ne? Also ihr Kind würde jetzt diese Lehrerin bekommen oder diese, sondern du musst ja so ein Stück weit loslassen und dich da rein entspannen und die Zügel aus der Hand geben. Und dann kannst du halt Glück haben und du kannst Pech haben. Und wenn man Glück hat, schön, alles gut. Wenn man jetzt Pech hat, würdest du sagen, sollte man trotzdem anfangen, eben eine Beziehung zu dieser Person aufzubauen und zu gucken, hey, wie ist es machbar, wie kriegt man es hin?
Also das Erste ist, dass damit fängt das Buch auch an, ganz vorne ist, wir müssen diesen Kontrollverlust aushalten. Diesen Kontrollverlust von, wir können es nicht kontrollieren. In welche Klasse kommt das Kind, mit welchem Lehrer kommt das Kind, welche anderen Kinder sind da drin? Das ist der erste richtig krasse Kontrollverlust, weil wir anders als im Kindergarten, wo wir einfach sagen können, nee, finde ich jetzt doof, wir gehen jetzt. Nicht sagen können, nee, finde ich jetzt doof, nehmen das Kind jetzt aus dem Schulsystem. Also kann man, ne, wenn man da genug Energie reinsteckt, aber der Weg ist relativ lang. Die meisten können es nicht, wobei es auch die meisten im Kindergarten nicht können, weil es keine alternativen Plätze gibt, die Eltern arbeiten müssen und so. Aber jetzt in der Schule ist es nochmal richtig krass, da gibt es halt wirklich keine Optionen. Und uns auf diesen Kontrollverlust vorzubereiten, ein Stück weit auch zu vertrauen und dann halt wirklich mit dem, was wir kriegen, das Beste zu machen, was wir können, ist auch ein Wachstum für unsere Eltern. Stück für Stück zu gucken, okay, was kann ich hier verändern, was kann ich nicht verändern, womit kann ich leben und womit kann ich vielleicht nicht leben, um dann unter Umständen auch eine drastische Entscheidung zu treffen und zu sagen, keine Ahnung, wir ziehen um, wir gehen auf die Privatschule, wir verkaufen das Haus und das Kind geht auf die Schule, die halt monatlich was kostet. Ich weiß es nicht, ne? Also das sind dann große Entscheidungen. Aber ich finde immer, die erste Entscheidung sollte sein, ich vertraue und ich kooperiere und ich versuche Menschen zu finden, bei denen ich andocken kann.
Wir Eltern haben ja trotz allem auch noch viel Spielraum außerhalb der Schule. Also ich denke mir auch oft, man hat dann so dieses Gefühl, mein Kind kommt in die Schule, oh mein Gott, mein Kind, ne, so plötzlich gleitet mir alles aus den Händen. Was wird mein Kind dort essen? Mit wem wird mein Kind Konflikte haben und so weiter? Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass man zu Hause trotz allem ja noch viele Möglichkeiten hat, ein Kind ideal oder möglichst gut und artgerecht in diesem Schulalltag zu unterstützen. Und was sind denn da deiner Meinung nach die Werkzeuge, die wir Eltern haben, um da ganz egal, wie es jetzt in der Schule läuft, wo du sagst, hey, guckt mal, da könnt ihr unterstützen. Das ist wichtig, dass ihr das auf dem Schirm habt und so weiter.
Also es ist erstmal wichtig, dass wir den Druck, den wir selber spüren, nicht auf die Kinder übertragen. Der Druck, gerade in der Grundschule, ist ja immens. Kommt das Kind mit? Schafft das Kind das? Funktioniert das Kind? Kann sich das Kind einreihen? Ist es sozial kompatibel? Und der Druck wird ja auch unglaublich erhöht, ganz schnell. Geht es, ja, der ist zu unruhig oder die ist zu langsam. Und wir müssen aufpassen, dass wir diesen Leistungsdruck, der hinter uns sitzt, der uns im Nacken sitzt, nicht an die Kinder weitergeben. Ich hatte gestern die Woche ein ganz tolles Interview mit der Lisa Reinheimer von Klassenheld, deren Slogan ist, Schule ist ein Kinderspiel. Also das Wichtigste ist, gerade beim Lernen wieder das Spielerische zu entwickeln. Zu sagen, wie können wir uns das so angenehm wie möglich machen? Und dann auch auf unser Kind zu schauen. Braucht mein Kind vielleicht neben der Schule noch einen Fußballverein und einen Töpferkurs, weil es dort die Dinge machen kann, die es wirklich braucht, sich bewegen, kreativ sein, andere Kinder treffen, zu denen es gut passt. Oder braucht mein Kind im Gegenteil ganz ruhige Nachmittage, ganz ruhige Wochenenden, weil Schule laut und wuselig ist und das Kind runterkommen muss und wir jetzt nicht jedes Wochenende mit den Verwandten in den Zoo gehen, damit das Kind nochmal Natur sieht, sondern einfach zu Hause auf dem Bett liegen und Kakao trinken und malen. Also da können wir wirklich viel tun, um die Kinder artgerecht zu begleiten. Meine Empfehlung ist immer noch, geht auch mit Grundschulkindern viel in die Natur, weil Natur einfach Stress abbaut. Und das fällt schnell hin und runter, wenn die Kinder in der Schule sind, gerade wenn sie in der Ganztagsbetreuung sind und dann im Winter rauskommen und dann ist es schon dunkel. Also geht auf Spielplätze, geht auf die Natur. Diese Kinder müssen genauso viel spielen und draußen sein. Und dann schaut auf euer Kind. Was braucht dieses Kind, damit Schule ein Kinderspiel bleibt und nicht zum Leistungsschock wird?
Das ist ein sehr schöner Slogan. Schule ist ein Kinderspiel. Da hatte ich jetzt auch gleich die Assoziation mit dem Gegenpol sozusagen. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ne?
Exakt. Das, genauso habe ich mein Gespräch mit Lisa angefangen. Ich habe gesagt, Lisa, alle sagen, jetzt beginnt der Ernst des Lebens und du sagst, Schule ist ein Kinderspiel. What's the point? Ne, genau. Aber das, sie hat einfach recht. Wenn es kein, also, und ich erinnere mich, du hast mich am Anfang gefragt, wie war deine Schulzeit, Nicola? Für mich war das ein Riesenspiel. Ich fand das, das war wie eine riesen Computerspielschule für mich. Man hatte diese Hefte und diese Stifte und man konnte da reinschreiben, diese Kästchen. Und wenn man das richtig gemacht hat, dann hat man gute Noten gekriegt und die Punkte gesammelt. Für mich war das ein riesen Dopaminsystem. Ich fand das so geil. Mhm. Ne, und so müssen wir es auch machen. Und manche Kinder wollen schön schreiben und brauchen schöne Hefte. Andere Kinder wollen das entspannt auf dem Bett erledigen oder auf dem Rasen liegen und da irgendwie durch die Gegend kritzeln. Und wieder anderen Kindern hilft es, wenn man die Dinge irgendwie auf Plakate malt. Also deswegen guckt, was für ein Lerntyp ist euer Kind und was macht dem Kind Spaß, damit Schule wieder Spaß macht.
Ist ja auch so wichtig, finde ich, für uns Eltern, weil wir diesen Spruch eben einfach so eingetrichtert bekommen haben. Ich weiß gar nicht, ob denn jemals zu mir jemand gesagt hat, aber ich hatte das auch gleich so im Kopf, ne? Jetzt beginnt der Ernst des Lebens und dann denkt man, ach Mensch, okay, was braucht denn mein Kind alles? Dok, dok, dok. Und vielleicht auch wirklich so, wie du meinst, auch dieses, sich wieder in sein Kind hinein zu versetzen und sagen, hey, das ist ein Spielplatz. Und wie hast du Bock drauf? Was kann ich machen? Und ich finde, man darf das auch nicht unterschätzen, was jetzt schon vorab alles passiert vor dem tatsächlichen Schulstart, also diese Vorbereitung, dass das Kind auch möglichst gut in den ersten Schultag reinrutscht. Hast du da vielleicht auch Dinge, die du Eltern mit auf den Weg geben möchtest, so was man jetzt tun sollte oder wie man jetzt auch mit dieser Vorschulzeit umgehen soll?
Also wichtig sind solche Sachen wie, also auch da, ich fange nochmal an. In der Vorschulzeit macht keinen Druck. Also es gibt einfach Eltern, die in der Vorschulzeit die Kinder durch diese Vorschulhefte prügeln. Und es bringt es halt gar nicht. Wenn die Kinder da Bock drauf haben, lass sie machen. Wenn die da keinen Bock drauf haben oder nur auf die Hälfte oder nur auf 3 Seiten, dann kommt immer gerne der Spruch, ja, also in der Schule kannst du es ja auch nicht aussuchen, ob du es zu Ende machst, jetzt setze dich aber hin. Das ist der Spaß gleich vorbei. That was it. Okay, also meine Kinder fanden Vorschulhefte super, die haben die gekriegt und die durften die zerfleddern, halb machen, gar nicht machen, in die Ecke schmeißen, neu machen, wieder rausholen. Das war ein Spiel. Und ansonsten gibt es halt so Dinge, die unsere Kinder richtig gut auf die Schule vorbereiten, die uns oft gar nicht so bewusst sind. Also wenn das Kind schreiben lernen soll, lass es Teig kneten. Lass es mit Matsch und Ton arbeiten. Wenn das Kind gut in Mathe sein soll, dann backt mit ihm Kuchen oder sortiert Obst und sagt dem Kind, bring mir 5 Stücke Obst, 2 Äpfel und 3 Birnen. Damit das Kind ein Gefühl von Mengen kriegt, geht mit den Kindern einkaufen. Wenn die Kinder sich gut bewegen können sollen in der Schule, geht mit ihnen auf den Spielplatz, geht mit ihnen Wald, lass die balancieren, lass die rückwärts laufen, lass sie hüpfen und so weiter. Also es gibt so viele Dinge, die wir machen können, die uns oft gar nicht bewusst sind, die den Kindern helfen, gerade in Mathe und Rechtschreibung tatsächlich. Und ansonsten gilt natürlich vorlesen, 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 vorlesen.
Werbung. Die Foodboxen von HelloFresh sind ja immer mein Survival-Kit für stressige Zeiten. Ich finde es besonders dann wichtig, gut genährt zu sein, wenn man gerade viel um die Ohren hat, im Stress ist und so weiter. Und man bekommt mit HelloFresh eben auch mal ein völlig neues Gericht auf den Tisch, das man so selbst nie gekocht hätte. Bei mir ist es nämlich so, ich koche selbst immer nur so, ich würde mal sagen, 10 bis 15 Rezepte, die ich schon ewig kenne, und das war's. Und mit HelloFresh hat man jede Woche die Wahl aus über 30 abwechslungsreichen Rezepten, ganz ohne Planungs- und Einkaufsstress. Ich schaue mir online an, was gibt's da für Gerichte, wähle dann 3 bis 5 aus. Die Zutaten kommen dann zusammen mit einer sehr simplen, schönen Schritt-für-Schritt-Rezeptkarte zu mir, wo selbst die Kinder mithelfen können, weil da auch wirklich Fotos abgebildet sind, was man jetzt als nächstes tun muss. Und das Schöne ist, ich muss überhaupt nicht mehr nachdenken, was das Thema Essen betrifft. Es wird alles mitgeliefert, genau erklärt, wie es geht, und am Ende steht was Leckeres auf dem Tisch. Mit meinem Rabattcode HIBABY spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Bekommt einen kostenlosen Versand auf die erste Box und der Code HIBABY ist für neue und ehemalige KundInnen gültig. Werbung Ende.
Super Tipps. Richtig, also ja, das ist auch, also vieles davon kommt einem überhaupt nicht von alleine in den Sinn. Und wenn man es dann einmal hört, ich glaube, man muss es so einmal hören, um so im Kopf irgendwie, dass sich so eine Tür öffnet und man denkt, ah, ja klar, stimmt. Wieso hat mir das denn niemand gesagt?
Genau, und das ist oft so banal, und gleichzeitig habe ich auch mit einer Expertin für Dyskalkulie gesprochen, die sagt, naja, viele Eltern haben einfach nicht mehr die Zeit, mit den Kindern einkaufen zu gehen, es muss alles schnell, schnell gehen, alle sind gestresst, aber dann lernen die Kinder diese zum Beispiel dieses Mengenverständnis einfach nicht mehr. Oder wir haben nicht mehr die Zeit, uns einzelne Wörter anzugucken, zu gucken, wie werden die eigentlich geschrieben, wie wird denn Miriam anders geschrieben als Miriam, oder wir gucken nicht mehr ewig Bilderbücher an, obwohl die Kinder dadurch halt ganz viel lernen. Oder die Kinder sitzen halt viel vor Tablets und Handys, statt dass sie sich aus Langeweile ein Buch nehmen, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und da können wir echt viel tun, schon lange, bevor die Kinder in die Schule kommen.
Ich glaube, ein großer Punkt ist ja bei Eltern, dass sie, also man bekommt ja auch durch die Gesellschaft von außen so einen Druck, ne? Das heißt so, okay, dein Kind ist jetzt in der Schule und plötzlich wird dein Kind ständig bewertet. Und jeder fragt nach, ne, ist er denn gut in Mathe und wie ist es denn in Deutsch? Liegen ihm denn auch oder ihr auch Sprachen und so weiter? Und dahinter ist ja eigentlich so dieses gesellschaftliche Konstrukt. Du gehst zur Schule, du gehst möglichst ins Gymnasium, du machst möglichst ein 1er-Abi, weil dann steht dir die Welt offen. Dann kannst du tun und machen, was du willst. Dann bist du glücklich. Dann wirst du ein glückliches, erfolgreiches Kind. Wenn das nicht der Fall ist, wenn du schon in der ersten Klasse Probleme in Deutsch hast, dann kann man dich eigentlich direkt abschreiben. Wenn dein Kind in die Förderschule kommen sollte, Gott bewahre, dann ist eigentlich schon die Sache abgeschlossen. Ne? Dann kannst du froh sein, wenn du in der Behindertenwerkstatt einen Platz kriegst und in Abhängigkeit von deinen Eltern dein Leben fristest. Das ist ja so, ne? Das Kind ist 6 Jahre alt. Und eigentlich hat man im Kopf direkt eine Lebenslinie, wo man dann sagt, ne, das wird mit 45 ein erfolgreicher Manager, eine erfolgreiche Managerin oder hier Sozialhilfe. Wie siehst du das oder wie sind deine Erfahrungen mit diesem gesellschaftlichen Druck oder diesem Konstrukt, dass wir Eltern, würde ich mal behaupten, alle mehr bewusst oder unbewusst im Kopf haben? Und was macht das mit unseren Kindern?
Also die schlechte Nachricht ist, ja, dieser Druck ist da. Und die gute Nachricht ist, nichts davon ist wahr. Es ist einfach Quatsch. Das Problem, was wir in Deutschland tatsächlich haben, ist, dass unsere Durchlässigkeit unseres Klassensystems extrem schlecht ist. Also es ist tatsächlich so, dass du als Arbeiterkind sehr viel weniger Chancen hast zu studieren in Deutschland als in vielen anderen Ländern. Du bleibst oft in deiner Klasse so hängen. Aber es ist nicht unmöglich und ich kenne viele Leute, die zum Beispiel ihr Abi auf dem zweiten Bildungsweg gemacht haben, weil es in der Schule halt nicht geklappt hat. Und es ist mitnichten so, dass wenn ein Kind in der ersten Klasse nicht performt, dass es nicht einen super Abschluss machen kann. Und es ist auch nicht so, dass man Abitur haben muss, damit man ein glückliches Leben führen kann. Im Gegenteil. Also ein Abitur und ein Studium heißen ja bei uns überhaupt nicht mehr, dass man ein erfolgreiches Leben führen kann, indem man immer sein Auskommen hat. Das stimmt ja alles gar nicht mehr. Und deswegen finde ich es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist halt, ja, das ist so. Und ja, die Durchlässigkeit ist sehr, sehr schlecht. Dieses Aussortieren von 10-jährigen Kindern in der 4. Klasse ist völlig indiskutabel und gegen jede Entwicklungspsychologie. Und wirklich, da verschenken wir so viel Potenzial in Deutschland. Das ist wirklich traurig, muss sich dringend ändern. Und gleichzeitig ist es so, dass wir uns keine Gedanken machen können, weil selbst Kinder, die mit 16 die Sache hinschmeißen, können mit 21 nochmal starten und können immer noch sagen, okay, jetzt habe ich es mir überlegt, ich will jetzt doch noch was machen.
Was ist denn deiner Meinung nach das Problem mit diesen Bewertungen, die auf unsere Kinder einprasseln? Also ich finde,
Bewertungen sind immer schlecht. Mhm. Bewertungen schreiben immer Rollen fest. Ne? Naja, der ist halt nicht so gut in Mathe. Naja, sie hat es halt nicht so mit Sprachen. Ja, das ist immer schlecht, weil es eine Rolle festschreibt und Kinder verinnerlichen Rollen sehr schlecht. Sehr schnell. Also Kinder sagen sehr schnell, ja, naja, ich höre das immer wieder, ich bin halt nicht so der Mathe-Crack. Natürlich bist du ein Mathe-Crack. Du machst einfach nicht viel für Mathe, du lernst es, du übst es nicht gerne, du hast nicht viel Zeit in Mathe investiert, das macht dir keinen Spaß. Aber es ist halt nicht, dass du es nicht kannst. Und da ist total wichtig, dass wir Kindern ein sogenanntes Growth-Mindset, also eine Idee geben, die heißt, ich kann alles lernen, wenn ich mich reinhänge. Die Frage ist einfach nur, will ich mich reinhängen oder will ich mich nicht reinhängen? Und diese Bewertung schreiben die Kinder fest. Und ich habe extrem darauf geachtet bei meinen Kindern, dass ich immer gesagt habe, ja, Mathe war dieses Jahr nicht dein Ding, aber wir haben auch nicht viel für Mathe getan. Wenn du willst, dass Mathe nächstes Jahr besser läuft, ich setze mich gerne mit dir hin. Das ist einfach nur eine Übungssache. Und diesen Satz, das ist einfach nur eine Übungssache oder das ist einfach nur eine Trainingsfrage, den haben meine Kinder bestimmt schon 2000 Mal von mir gehört. Und wenn mein Sohn mit 8 nach Hause kam, mit einem Test, wo er unzufrieden war mit der Note, hat er mir den auf den Tisch gelegt, hat gesagt, Mama, guck mal, ich habe das voll versaut. Ich habe meistens gesagt, ach naja, voll versaut sieht anders aus, aber wie du meinst. Dann hat er gesagt, ja, aber ich habe auch nicht wirklich gelernt. Nächstes Mal lerne ich einfach richtig und dann wird es auch wieder anders. Bam, Growth Mindset. Und das ist das, was die Kinder brauchen. Kinder brauchen keine Bewertung. Nie.
Ich wollte nämlich, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, was kann man denn statt der Bewertung machen? Ne? Hast du gerade schon beantwortet.
Genau. Einfach nicht bewerten. Es fängt damit an, dass die Kinder auf dem Spielplatz sagen, Mama, guck mal. Und wir sagen, toll, anstatt zu sagen, oh, du schaukelst ganz hoch. Das sieht aus, als würde Spaß machen.
Ja, ganz genau. Man ist so in diesem Automatismus drin. Ne? Wow, das machst du super. Guck mal, wie schön und wie toll. Oder ja, das hast du jetzt aber echt nicht schön gemacht. Ne? So auch so.
Genau, nicht so gut gelaufen.
Ja, weil so Kleinkinder...
Genau, statt ja, du hast halt nicht gelernt, das hast du erwartet, aber guck mal, dafür, dass du nicht gelernt hast, bist du ja noch gut durchgekommen.
Ja. In meinem Podcast geht es ja auch viel um Neurodivergenz. Mein Sohn ist Autist und höchstwahrscheinlich hat er auch ADHS, nur ist er dafür noch auch einfach zu jung, um da getestet zu werden. Und du hast ja auch in deinem Buch, soweit ich das jetzt verstanden habe, zumindest ein Kapitel, dass du der Neurodivergenz widmest, oder? Und was ist denn da jetzt anders? Wie würdest du sagen, wie hast du das auch in dein Buch reingepackt? Und wo sagst du, guck mal, das unterscheidet sich so ein bisschen jetzt auch von einem ganz normalen, durchschnittlichen Schulkind. Das ist immer so schwierig, wie man das nennt, wie man diese Unterscheidungen macht, aber du weißt, was ich meine.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass Neurodivergenz nicht gleich Neurodivergenz ist. Neurodivergente Kinder sind ganz unterschiedlich, ne? Und es gibt ganz unterschiedliche Profile, wie diese Kinder funktionieren und was sie brauchen. Aber was erstmal auf dem ersten Blick am wichtigsten ist, finde ich, ist, dass diese Kinder einfach anders funktionieren als neurotypische Kinder und die Welt anders wahrnehmen. Also etwas, was für neurotypische Kinder Alltag ist oder sogar Spaß oder Freude, kann für diese Kinder super stressig sein. Und sich das klar zu machen, dass ich nicht übertragen kann, ja, aber das, also dem Tomi macht das doch total Spaß oder ich fand das als Kind total super, wieso magst du das nicht? Das ist, glaube ich, der erste Schritt zu sagen, okay, ich gucke, was dieses Kind braucht, was diesem Kind Spaß macht, was für dieses Kind gut ist. Und dann wäre der nächste Schritt halt zu schauen, also neurodivergente Kinder brauchen oft andere Umgebungen, also zum Beispiel ruhigere Umgebungen, weniger Lautstärke, weniger Reize, ne? Also ich war tatsächlich auch so ein Kind, das sich gerne zurückgezogen hat. In meiner Grundschule war das möglich, in den Grundschulen meiner Kinder wäre das undenkbar gewesen, die hatten keine Kuschelecke, das ging gar nicht. Und das heißt, wir müssen schauen, was brauchen diese Kinder, damit sie in einem normalen Schulalltag mit lauter neurotypischen Kindern, die es vielleicht sich entspannen, wenn sie rumrennen und brüllen und den Stress rauslassen können, was für ein neurodivergentes Kind vielleicht total überfordernd ist, wie die sich da zurückziehen können. Und dann müssen wir einfach schauen, es gibt Neurodivergente, die sehr von Struktur und Routine profitieren. Für manche ist es einengend, aber vielen hilft es, wenn es vorhersehbar ist, wenn der Alltag klar ist, weil es einfach leichter ist, sich zu entspannen. Das heißt, eine Schule, wo ständig Vertretungslehrer da sind oder wo ständig die Klassenräume wechseln oder so, das kann für diese Kinder total stressig sein. Und, und als letztes wäre es jetzt auf jeden Fall, dass wir mit diesen Kindern besonders drauf gucken, wie können wir Stress für dich reduzieren? Welche Strategien hast du, um Stress, Frustration, Überforderung für dich zu kommunizieren und damit umzugehen? Ne? Da reden wir jetzt nicht über die 6-7-Jährigen, ne? Aber je älter die Kinder werden, desto mehr können die lernen zu sagen, liebe Klassenlehrerin, liebe Vertrauenslehrerin, kann ich mich kurz in den Ruheraum zurückziehen, sonst ich drehe gleich durch.
Ich habe die Erfahrung gemacht, mich hat es ziemlich überrascht, dass Förderschulen in Deutschland so einen schlechten Ruf haben. Mhm. Gehst du auf das Thema auch ein oder hast du da Erfahrungen zugemacht? Weil ich habe jetzt einfach nur so in meiner Blase diese Erfahrung gemacht, dass alle erstmal so, oh Gott, ich möchte mein Kind bloß nicht auf eine Förderschule tun. Ne? Also alle wollen eigentlich diese Inklusion für ihr Kind. Mhm. Und dann stehen sie aber vor einer großen Leere, weil es die passenden Schulen, die diese Hoffnung von Inklusion vielleicht leben, weil es die gar nicht gibt. Mhm. Also das wären dann so Sachen wie kleine Klassen und trotzdem eine alternative
Begleitung.
Ganz genau. Und ja, dann aber auch nicht nur besondere Kinder, sondern eben auch noch ganz normale Schulkinder mit drin. Und dann ist es so dieses, naja, also entweder ich komme jetzt mit diesem Label Förderschule zurecht und schicke mein Kind da drauf und kann eigentlich das mir gleich vergessen, dass mein Kind eine brillante Zukunft hat. Das ist oft, also das habe ich jetzt wirklich so häufig erlebt bei Eltern, dass die dieses Vorurteil haben, das so negativ abstempeln und dann wirklich alles versuchen, um das Kind in die Regelschule zu bringen, aber eigentlich merken oder ihr Unterbewusstsein sagt ihnen auch ganz oft, eigentlich ist nicht der richtige Ort.
Es ist dem Kind zu viel. Ja, auch da kommt es drauf an. Ne? Also habe ich eine Förderschule, wo ich das Gefühl habe, boah, da findet eigentlich keine Förderung statt, weil auch kein Personal da ist, weil auch nicht das ist, was ich mir wünsche. Oder habe ich eine Förderschule, an der ich sagen kann, boah, ich bin so froh, die sind zu fünf, das ist genau das, was mein Kind schaffen kann. Da wird das Kind gut begleitet und ich muss das Kind nicht durch ein System prügeln, in das es eigentlich gar nicht reinpasst. Also auch da würde ich immer empfehlen, guckt euch das doch mal vorurteilsfrei an. Und diese Schulen sind ja, also ich habe letztens mit einer Schule zusammengearbeitet, da ging es um Erziehen und Schimpfen, die sind eine Waldschule, eine Förderschule im Wald. Da dachte ich, als ich das Konzept gelesen habe, dachte ich, verdammt, da hätte ich meine Kinder auch gerne hingeschickt. Also ohne, dass sie Förderbedarf gehabt hätten. Aber wie cool ist das denn? Die sind den ganzen Tag draußen mit den Schulkindern. Weil die sagen, da entspannen die sich, da können die besser lernen. Bei uns bauen die, da lernen die Mathe genauso gut, dass das läuft. Wow. Also da würde ich tatsächlich im Detail hinschauen, was habt ihr da, und nicht mich von diesem gesellschaftlichen Druck in so bestimmte Bahnen pressen lassen, die für uns vielleicht gar nicht passen. Und wie gesagt, Gymnasium ist kein Garant für ein glückliches Leben. Ich habe jahrelang für meine Abi-Prüfung geträumt und das war nicht schön.
Was würdest du denn generell Eltern von Schulanfängern jetzt noch so, wenn man sagt, wenn ich jetzt sagen würde, du hast jetzt noch 3 Tipps, die du jedem Elternteil so im Schlaf einflüstern kannst und die ganz tief im Unterbewusstsein sich dann verankern bei den Eltern. Was würdest du denen denn so mit auf den Weg geben wollen?
Also Tipp Nummer 1, hab Vertrauen in dich, dein Kind und deine Erziehung. Das ist das Wichtigste. Ich vertraue auf das, was ich dem Kind bisher gegeben habe. Dieses Kind ist stark. Dieses Kind kann auch schwierige Situationen bewältigen. Ich bin da. Ja, Nummer 1. Nummer 2, das ist ein Tipp von Julia Dibbern, den sie mir gesagt hat, als meine Kinder in der Grundschule waren und den ich immer, immer wieder wie ein Mantra vor mir hergetragen habe, nämlich: Lass niemals die Schule zwischen dich und dein Kind kommen. Niemals. Wenn die Schule, als die Schule mir gesagt hat, also ihr Sohn benimmt sich unmöglich, war meine erste Reaktion: Das kann gar nicht sein. Der benimmt sich vielleicht nicht so, wie sie es gerne hätten, wir können ja gerne drüber reden, aber mein Kind, ja, da müssen sie mal durchgreifen. Ganz sicher nicht. Das ist mein Kind und ich werde jetzt erstmal mein Kind einsammeln und mit nach Hause nehmen und dann werden wir erstmal reden, worum es geht. Und was hat sich gezeigt? Mein Sohn hat sich überhaupt nicht unmöglich benommen. Die haben ihre Kinder nicht in den Griff gekriegt und haben gesagt, naja, wenn der jetzt perfekt wäre, ihr Sohn, dann hätte der auch keinen Streit. Dann habe ich gesagt, und an ihrer Schule können nur perfekte Kinder überleben oder was? Der ist 6, der muss nicht perfekt sein. Ja, da haben sie auch wieder recht. Aha, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also das, lass niemals die Schule zwischen dich und deinem Kind kommen. Schnapp dein Kind. Im Zweifelsfall, wenn dein Kind missgebraucht hat, rede mit deinem Kind, aber nach außen hin immer, wir sind eine Familie, und jetzt nehme ich erstmal mein Kind mit. Der wunderbare Reinhard May hat ein ganz tolles Lied dazu, der Zeugnistag. Kann ich nur empfehlen, das zu hören, bevor das Kind in die Schule kommt, wo seine Eltern sich vor ihn in der Schule stellen. Und es ist so schön.
Cool.
Und das Dritte, was ich allen Eltern mitgeben möchte, ist das, was die Lisa Reinheimer sagt. Schule ist ein Kinderspiel und sollte ein Spiel sein. Versucht, das Spiel wiederzufinden. Versucht es wieder so zu machen, dass es für den Lerntyp eures Kindes spielerisch werden kann, denn dann wird es auch lernen.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist uns, wir sind einfach schon so in dieser Leistungsgesellschaft. Wir sind so drin. Das ist so ein unterbewusstes Programm bei uns, dass wir gleich schon denken, okay, so. Oh, das erste Ostern jetzt für das Vorschulkind, also gibt es natürlich Schwungübungshefte, Lernübungen, Lück, was auch immer, ne? 1001 Dinge, und dann wird das darauf getrimmt, und wenn das Kind vor Schulbeginn noch nicht lesen kann, weil es sich das noch nicht zu Hause beigebracht hat, dann wird es schon kritisch beäugt und so, ne? Und dass man sich, glaube ich, davon auch löst und vielleicht auch sich von Nachbarn oder Bekannten oder Kindergarteneltern da vielleicht auch gesund abgrenzt, wenn die alle in so eine Richtung schwingen und das Kind einfach in so einem gefügigen Roboter schon machen wollen, wo die Schule noch gar nicht gestartet hat.
Ja, ich glaube, ein anderer Satz, den meine Kinder schon 1000 Mal gehört haben, ist: Warte mal kurz, Schule soll Spaß machen, das macht hier gerade keinen Spaß, lass uns mal gucken, wie wir das anders machen können. Das habe ich bestimmt schon 1000 Mal gesagt. Immer wieder gesagt, Moment, du quälst dich doch gerade mit der Nasenkammer, das ist doch Quatsch, warte, stopp, Maschinenstopp, was läuft hier falsch, lass uns mal gucken. Und wir haben immer eine Lösung gefunden. Also das auch den Kindern zu sagen, das soll Spaß machen, ihr seid da zu eurer Freude. Und natürlich ist es nicht immer angenehm, und manchmal denkt man sich, ne, ich würde lieber gerne was anderes machen als Mathe, aber wie kann ich Mathe so für mich machen, dass es mir jetzt trotzdem Freude macht? Und wenn ich mir nur einen schönen warmen Tee dazu koche.
Ja, es sind oft die Kleinigkeiten, ne? Es ist ja nicht dieses ganze Komplette, aber so das Mindset, so ein bisschen vielleicht hier und da noch eine Schraube ein bisschen zu lockern, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht.
Absolut, das finde ich jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Das sollten wir uns alle auf die Fahnen schreiben.
Ein bisschen mehr lockere Schrauben tun uns gut. Nicola, ich danke dir. Wundervoll, dass wir miteinander zu diesem Thema sprechen konnten. Am 24. April, ne? erscheint das Buch. Ich freue mich, also ich persönlich freue mich schon total drauf.
Das ist ja cool.
Ja, richtig happy, dass das Buch kommt und ich mir das noch durchlesen kann, bevor es bei uns losgeht. Und ich habe auch schon gesagt, ne, vielleicht machen wir noch eine kleine Verlosung auf meinem Instagram-Kanal zu einem Buch. Wir gucken sehr einfach gerne mal. Da könnt ihr dann reinschauen auf Instagram. Wenn es dazu was gibt, dann werdet ihr das dort lesen oder hören auf jeden Fall. Und bis dahin, Nicola ist ja auch auf Instagram vertreten. Artgerecht Projekt heißt du da. Genau. Das werde ich natürlich auch noch verlinken in meinen Shownotes. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen restlichen Tag und vielen Dank fürs
Interview. Dankeschön. Danke für das schöne Gespräch, Isa. Und alles Gute für den Schulstart. Entspannt euch.
Ja, also ich fand das Interview einfach so nochmal, es hat einem einfach, Nicola hat so das Talent, finde ich, Dinge ganz klar auf den Punkt zu bringen. Und mir ging es danach so, dass ich mir dachte, ja Mann, warum war mir das davor nicht klar, ne? Also genau so sollte man es machen. Und das ist es eigentlich, worauf es ankommt, also dass Schule spielerisch gesehen werden soll. Schule ist ein riesengroßes Spiel und wie können wir das, ja, how can we make it fun, ne? Also wie können wir es spaßig machen und dass alle irgendwie Bock drauf haben? Das ist so das, was ich mir als Quintessenz aus dem Interview jetzt mitnehme, vor allem, dass ich sage, es soll Spaß machen und vor allem jetzt soll mein Sohn auch schon, ich möchte ihm jetzt nicht schon die Freude daran nehmen, indem ich mit ihm eine Schwungübung nach der anderen mache, auch wenn er vielleicht motorisch einfach seine große Baustelle aktuell, aber scheiß doch drauf, ne? Also er soll jetzt einfach richtig Bock auf Schule kriegen. Ich hoffe, dass ihr euch auch richtig viel aus dem Interview mitnehmen konntet für euch, wenn euer Kind in die Schule kommt, wie auch immer. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich freue mich total, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie bewertet, wenn ihr Hi Baby Podcast folgt auf Spotify, iTunes, wo auch immer. Das ist so wichtig, damit der Podcast weiterhin gesehen wird und damit die Folgen weiterhin anderen Leuten vorgeschlagen werden. Ansonsten gibt es hier am Mittwoch wieder einen Community Talk. Da pick ich immer eine Frage aus der Hörerschaft von Hi Baby raus, die dann auch wiederum die HörerInnen beantworten. Das geht alles über Instagram, da heiße ich isa_whoelse. Und da könnt ihr Fragen einreichen und ich schicke dann die Frage wiederum raus an die Community, die dann beantwortet. Und lese das Ganze am Mittwochabend. Um 18 Uhr geht die Folge immer online, lese ich das vor. Ansonsten gibt es wieder nächsten Sonntag eine ganz reguläre Hi Baby Folge mit dem Thema toxische Kommentare und schlagfertige Antworten. Ich glaube, wir kennen das alle, ne? Dass du irgendwie so einen blöden Kommentar bekommst und du bist dann oft so perplex, dass du nicht weißt, was du antworten sollst. Mir ging das schon 100 Mal so und deshalb habe ich mir gedacht, sammeln wir doch mal diese Kommentare und dazu passende, schlagfertige Antworten, wo man sich dann so denkt, ne? Im Nachhinein sagt man sich so, hätte ich das doch, wäre mir das schon früher eingefallen. Ja, wir sammeln das, ihr merkt euch das und dann könnt ihr die rausballern, wenn die toxischen Kommentare kommen. Das gibt's nächsten Sonntag hier im Hi Baby Podcast. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Zeit, lasst euch gut gehen, genießt den Frühling. Alles Liebe, eure Isa.